Heute Morgen haben wir schon ein schönes Zeugnis zum Abendmahl gekriegt. Und da wurde uns im Psalm 71 ein Vers vorgelesen, den man durchaus auswendig lernen kann. Da heißt es, denn meine Hoffnung bist du, Herr. Herr, meine Zuversicht von meiner Jugend an. Und in dem Zeugnis wurde uns bekräftigt, dass wir oft in Situationen in unserem Leben kommen, wo durch Krankheit oder durch Umstände in unserem Leben wir einfach schwach werden können, wo wir einfach uns abgehängt fühlen, wo es einfach so sein kann, dass du einfach nicht mehr weißt, wo es hingehen soll in deinem Leben. Und wenn wir auf den Herrn blicken und auf die Zuversicherung, die er uns durchs Wort gibt, dann ist es das, was uns eine Zuversicht gibt in die Zukunft hinein. Und um das soll es uns heute auch gehen. Wir wollen ein bisschen auch in die Zukunft blicken und das schauen, was der Herr uns gibt. Aber zuvor habe ich eine Geschichte für euch noch. Ein Pferd und ein Esel geraten in Streit darüber, wer von ihnen höher einzuschätzen sei. Das Pferd ist stolz auf seine Vergangenheit. Der Esel jedoch stolz auf seine Zukunft und er erwidert dem Pferd. Die Technik wird das Pferd eines Tages überholen. Esel wird es aber immer geben. In diesem Sinne ist es also nicht schlimm, wenn man ein Esel ist. Dann hat man eine gute Zukunft. Wir befinden uns ja gerade ein bisschen, oder ich predige so ein bisschen über Apostelgeschichte. Und das letzte Mal haben wir uns in Apostelgeschichte 3 die zweite Predigt von Petrus angeschaut. Und da soll es auch ein bisschen weitergehen noch, den letzten Teil von der Predigt wollen wir uns heute anschauen. Apostelgeschichte 3 finden wir sehr, sehr viele Kernaussagen von der christlichen Lehre. Kernaussage, was die Gemeinde eigentlich gelehrt hat, was die Gemeinde weitergegeben hat den Menschen in der damaligen Zeit. Und die Apostelgeschichte ist auch die Geschichte, wo auch ein bisschen versucht wird, den Menschen zu erklären, warum die Welt so ist, wie sie ist. Das Wissen auch, dass es für die Menschen fast unmöglich ist, eine Lösung zu finden für all die Schwierigkeiten und die Probleme, die sie haben. Und im ersten Teil in der Predigt von Petrus ging es auch ein bisschen darum, was für Bedeutung das Leben und auch das Wirken und auch der Tod vom Herrn Jesus gewesen ist, dass es der Sohn Gottes gewesen ist, dass Gott derjenige war, der einen Weg geebnet hat, damit wir durch ihn eine Vergebung haben können, schon hier in diesem Zeitalter. Der erste Teil des Evangeliums von Petrus geht eigentlich auch darum, wo es darum geht, dass der Mensch mit Gott versöhnt werden kann und dass Gott ihm Frieden ins Herz gibt und dass auch er quasi Wohnung in einem nimmt. Aber damit ist die Predigt nicht zu Ende. Das begrenzt das Wirken auf die Gegenwart, in der wir leben. Aber er zeigt auf, dass das Evangelium noch viel, viel weiter geht. Dass das noch kein Ende hat in dem Moment, wo du einfach nur Frieden mit Gott hast, sondern der weitaus größere Teil, der kommt noch, das, was in der Zukunft noch geschehen wird. Und wir lesen jetzt aus Apostelgeschichte 3 die Verse 19 und 24. Und da spricht Petrus, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn Jesus, vom Angesicht des Herrn und er den euch vorausbestimmten Jesus Christus sende. Den muss freilich der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Mose hat schon gesagt, einen Propheten wird euch der Herr, euer Gott, aus euren Brüdern erwecken, gleich mir. Auf ihn sollt ihr hören, in allem, was er zu euch reden wird. Es wird aber geschehen, jede Seele, die auf jenen Propheten nicht hören wird, soll aus dem Volk ausgerottet werden. aber auch alle Propheten von Samuel an und der Reihe nach, so viele geredet haben, haben auch diese Tage verkündigt. Soweit. Ich habe die Predigt überschrieben mit die erneute Sendung von Herrn Jesus Christus. Und unterteilt habe ich sie in drei Gliederungen. Der erste, da kann man einfach aus dem Text die Überschriften unterstreichen. Den muss freilich der Himmel aufnehmen. Zweitens, bis zu den Zeiten. Und drittens, die Wiederherstellung aller Dinge. Interessant ist, wenn wir die Predigt im Ganzen betrachten, dann sehen wir, dass Petrus sich etwas zu Nutzen macht. Denn bevor Petrus zu den Leuten gesprochen hat, hatte er quasi am Eingangstor zu der schönen Pforte zum Tempel einen lahmen Mann gesehen. Und dieser lahme Mann wurde geheilt, sodass er hüpfen und springen konnte, und die Menschen alle ringsherum haben das gesehen. Und der Vers 16 ist nochmal wichtig für uns, dass wir das einfach wissen, den lese ich nochmal vor. Und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht, und der durch ihn bewirkte Glaube hat ihm diese vollkommene Gesundheit gegeben vor euch allen. Also Petrus sagt quasi, diesen Mann, den ihr jetzt seht, der vorher gelähmt gewesen ist, der ist durch den Glaube an den Namen, an den Herrn Jesus Christus, vollkommen gesund geworden. Und ihr staunt jetzt darüber. Aber ihr sollt eigentlich nicht über das Wunder selber staunen, sondern entscheidend ist, worauf dieses Wunder hindeutet. Dieses Wunder ist eine Illustration, ein Bild, das uns gegeben ist, wo es um eine vollkommene Heilung geht. Wo es darum geht, dass wir eine Hoffnung haben sollen in dieser Welt. Alle, die an den Namen des Herrn Jesus glauben, die sollen das erleben, dass eine vollkommene Heilung erleben dürfen. Das ist ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen soll. Und zwar nicht nur auf das, was den Menschen betrifft, sondern die Wiederherstellung aller Dinge, das betrifft das ganze Universum. Der Herr Jesus ist als Heiland gekommen, um einfach die Grundlage zu schaffen, dass alles erneuert wird, dass alles wieder an den ursprünglichen Zustand wiederhergestellt, wie Gott es eigentlich sich gedacht hat, um uns eine Zukunft zu geben. Mose, heißt es, ist ein Vorläufer vom Herrn Jesus gewesen. Die Kinder Israels wurden quasi aus der Sklaverei aus Ägypten herausgeführt und in das verheißene Land, ins Land von Kanaan, wo Milch und Honig fließt, hineingeführt worden. Sie wurden quasi aus der Gefangenschaft in die Freiheit, aus einer Knechtschaft in die Freiheit geführt, aus der Krankheit zur Gesundheit, aus dem Tod zum Leben geführt. Das Werk des Messias, das ganze Evangelium, was damals auch schon Petrus verkündigt hat, betrifft quasi das ganze Universum letztendlich. Dass das ganze Universum, nicht nur der einzelne Menschen, sondern das ganze Universum eine Erquickung, eine Errettung, eine Wiederherstellung erleben soll. Gott hat einen Plan für dich, für die Menschen als Ganzes, aber auch einen Plan für die ganze Sternen, für alle Milchstraßen, für den ganzen Kosmos. Und Jesus Christus wird derjenige sein, der wieder alles herstellen wird. Und natürlich kommen dann Fragen, wenn man mit Menschen über das redet, ja, wann soll das geschehen? Und da sagt uns die Schrift einfach, das ist etwas, was in der Zukunft geschehen wird. Und die Zeit und den Tag, das wissen wir aus der Schrift, den kennt keiner außer der Vater allein. Und wie soll das geschehen? Wie soll das möglich sein, dass alles wieder verändert und wiederhergestellt wird? Auch hier sagt die Bibel uns, werden wir noch sehen, dass es apokalyptisches, großes Ereignis sein wird, wo die ganze Welt betreffen wird. Und durch dieses Ereignis greift Gott in unser Weltgeschehen ein. Also es ist ein Gott, den wir erfahren werden, der wo wirklich in die Zeit, in unser Jetzt, in unsere Gegenwart eingreifen wird. Das Alte wird vergangen und Gott wird alles vollkommen neu machen. Einen neuen Himmel und auch eine neue Erde. Die Welt, in der wir leben, die erwidert uns dann, ja, wir wollen jetzt nicht von der Zukunft reden. Was wir brauchen, ist eine bessere Welt in unserer Gegenwart. Wir wollen jetzt Veränderung. Wir wollen jetzt eine Hilfe. Wir wollen, dass es uns jetzt besser geht. Wir verstehen das Evangelium und euer Anliegen, was ihr habt. Und wir erkennen, dass das die Botschaft von der Bibel eine gute Botschaft ist. Das soll uns ja auch Frieden und Freude und Glück bringen. Und daraus kann man sehr viel Gutes herausnehmen, die Lehre der Bibel. Man kann das vielleicht auch irgendwie in ein Paket ummünzen, dass man die Menschen dann lehren soll, dass es ein soziales Evangelium gibt oder ein politisches Engagement von Christen gibt, die diese Welt dann auch zum Besseren verändert. Das Ziel von der Welt ist einfach, dass wir es schaffen, dass wir eine bessere, eine gesündere, eine vollkommenere, eine gute Welt kriegen. Und wir sehen auch die Bestrebungen in der Welt, wo diese Gedanken da ist. Wir wollen die Welt retten. Eine grüne Welle geht aus und jeder macht sich Gedanken, wie können wir das Klima retten, wie können wir uns beteiligen, dass alles wieder besser wird. Aber die Welt respektiert vielleicht die Lehren, die in der Bibel drin ist. Und sie nutzt das vielleicht auch, dass man sagt, da kann man gute Ansätze davon für uns verwenden. Aber was wir nicht wollen, ist einen persönlichen Retter. Die Welt will sich selber retten durch Reformen, aber sie will keinen Erlöser, keinen Retter. Petrus spricht aber mit keinem Wort davon, dass es einen Reformplan geben soll. Das ganze Evangelium spricht nicht davon, dass es eine Reform geben soll. Und Jesus Christus sagt, wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören werdet, so erschreckt nicht. Es muss geschehen. Also wenn wir an die Enden der Zeit auch denken, dann meinen wir, dass ja alles besser werden soll. Aber die Bibel sagt uns, es würden Zeiten kommen, da werden wir einen Zerfall erfahren, da wird die Welt sehen, dass es nicht besser wird, sondern dass es immer schlimmer wird. Und die einzige Hoffnung, die Bibel uns gibt und die wir den Menschen auch geben können, das ist eben etwas, was in der Zukunft noch geschehen wird. Petrus sagt in gewisser Weise auch in der Predigt zu den Menschen, die um ihn herum steht, die Person, von dem ihr glaubtet, dass ihr losgeworden seid, zu dem ihr gesagt habt, kreuzige, kreuzigt ihn. Und die Person wird die Schlüsselperson sein, um wieder alles herzustellen. Den Juden war das damals schon ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Und da kommen wir zum ersten Punkt. Wie wird das geschehen? Warum muss das so gesehen? Den muss freilich der Himmel aufnehmen. Der Herr Jesus muss vom Himmel aufgenommen werden. Petrus hat vom Tod am Kreuz gesprochen zu den Menschen, hat gesagt, jawohl, der Herr Jesus ist am Kreuz gestorben, aber diesen Tod, den er erlitten hat, den hat er stellvertretend für all diejenigen gestorben, die in Sünde leben, um der Sünde der Menschen willen. Aber die Apostel waren Zeugen dessen, dass der Tod ihn nicht hat halten können, sondern dass er auferstanden ist. Das Grab war nach dem dritten Tag leer. Ihr habt den Fürsten des Lebens ausgeliefert zum Tode, sagt Petrus, aber Gott hat ihn wieder auferweckt. Und davon sind sie Zeugen. Christus ist aber nach 40 Tagen, heißt es in der Schrift, in den Himmel aufgenommen worden. Aber was bedeutet das und warum wurde er in den Himmel aufgenommen? Wichtig ist, dass die Apostel das als einen wichtigen Aspekt auch gesehen haben, das finden wir überall in ihrer Lehre immer wieder, die Himmelfahrt, dass er im Himmel aufgenommen wurde. Und davon geben sie auch Zeugnis ab. Im Neuen Testament sehen wir, dass Christus den Platz hat zur Rechten des Vaters und in einer ewigen Herrlichkeit aufgenommen wurde. Und das sitzt da bis heute, bis zu diesem Augenblick. Und in Matthäus 28, da sagt er uns auch und seinen Jüngern, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auch auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis zur Vollendung des Zeitalters. Hier wird klar gesagt, er ist im Himmel und dann wird gesagt, ihm ist alle Macht gegeben. Diese Macht, die hat er nicht nur im Himmel, sondern auch hier auf Erden. Und er sitzt zur Rechten des Vaters und regiert vom Himmel aus. Seine Aufgabe, als er im Himmel ist, durchaus eine wichtige Aufgabe, weil er hier regieren kann. Er ruft vom Himmel aus ein Volk, das hier auf Erden ist, heraus aus der Gefangenschaft in die Freiheit. Er ist auch derjenige, der sagt, ihr als meine Jünger, ihr als diejenigen, die ihr an mich glaubt, ihr sollt davon Zeugnis sein in dieser Welt. Und ich werde euch Kraft geben, dass ihr das, was ich möchte, auch hier auf Erden umsetzen könnt, durch den Heiligen Geist. Und bis heute, bis zum heutigen Tag, gründet der Herr ein Königreich. Ein Königreich, das Gottes Königreich sein wird, aber auch ein Königreich des Himmels genannt wird, weil er vom Himmel aus dieses Königreich regiert und führt und leitet und das auch hier auf Erden schon erkennbar ist. Wenn wir die letzten 2000 Jahre betrachten, dann müssen wir das eben wissen, um zu verstehen, wie so die Welt so ist, wie sie ist. Die Geschichte ist eine Geschichte, in der Gott jetzt schon eingegriffen hat durch das Wirken seines Sohnes, um Menschen aus allen Völkern herauszurufen, aus der Nation und hinein zu versetzen in sein Reich. Das ist etwas, was wichtig ist, um einfach manches zu begreifen. Und dieses Reich Gottes, das wird auch kein Ende haben, sondern das wird ein Reich sein, das in der Zukunft bestehen wird und fortgesetzt wird. Männer und Frauen haben seitdem erlebt, dass sie durch dieses Evangelium quasi die Augen aufgetan gekriegt haben und erkannt haben, dass der Glaube an den Herrn Jesus sie herausgerissen hat aus einer Welt, die in der Finsternis war, in ein helles Licht gestellt hat. Herausgeführt hat aus der Hoffnungslosigkeit in eine hoffnungsvolle Zukunft. Menschen haben die Angst vor dem Tod und die Angst vor dem Grab verloren und sind voller Zuversicht und können eine Zukunft sehen. Sie haben Kraft empfangen, um auch gegen die Sünde zu kämpfen und sie zu überwinden. Und sie haben einen Auftrag, eine Sendung empfunden, nämlich Botschafter an der Stelle ihres Herrn hier auf Erden zu sein. Er regiert im Himmel und gebraucht uns hier auf Erden, damit wir auch sein Werk in seinem Sinne fortsetzen können. Das ist eine Aufgabe, die die Gemeinde hat. Das ist aber auch das, was der Herr in jedem Einzelnen von uns wirken möchte. Er möchte regieren, nicht nur über die einzelnen Menschen, in denen er wohnt im Herzen, sondern natürlich auch durch die Gemeinde in dieser Welt, um Menschen herauszuretten. Und die Frage ist natürlich, wer regiert dein Herz? Ist dein Herz ein Ort, wo du den Herrn Jesus regieren lässt oder sitzt du noch selber auf dem Thron und möchtest selber Entscheidungen treffen? Der zweite Punkt, bis zu den Zeiten, die Rückkehr. Ja, Jesus von Nazareth, der Sohn Gottes wird in diese Welt zurückkehren. Das ist eine Botschaft, die man sich manchmal gar nicht bewusst wird, dass es eine Rückkehr geben wird vom Herrn Jesus. Aber das ist eine ganz zentrale Botschaft. Im Apostelgeschichte 1, die Verse 10 bis 11, heißt es: Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hinabgehen sehen in den, hingehen sehen in den Himmel. Also hier wird den Jüngern gesagt, sie sollen jetzt nicht einfach nur dastehen und jetzt hat irgendwie daran trauern, dass der Herr Jesus nicht mehr da ist, sondern sie haben eine Aufgabe in ihrem Leben gekriegt und sie sollen auf das blicken, dass der Herr Jesus wiederkommen wird. Und zwar so, wie ihr ihn hingehen sehen habt. Und das ist ein wichtiges, zentraler Punkt in der christlichen Gemeinde und auch in jedem Christen, dass der Herr Jesus wiederkommen wird. Er wird aber nicht nur als jemand kommen, der eine Lehre hier auf Erden uns gegeben hat, so wie viele meinen, ja, wir haben ja die Bibel, das genügt vollkommen. Nutzen wir die Bibel, um irgendwelche Dinge auf Erden zu verändern. Sondern er wird persönlich kommen, er wird als Retter kommen, er wird als sichtbarer Retter auf diese Welt kommen. So sichtbar, dass jeder einzelne Erdenbewohner ihn sehen wird, wie er ist. Er wird aber nicht mehr als hilfloses Kind kommen, wie er das erste Mal gekommen ist, sondern er wird mit Macht und Herrlichkeit kommen und er wird als König aller Könige kommen. Und er wird auch nicht alleine kommen, sagt uns die Schrift, sondern es werden ihn eine unzählige Schar von Engeln begleiten. Jetzt sagt natürlich die Welt, ja, seit 2000 Jahren erzählt ihr uns das immer und immer wieder, dass der Sohn Gottes in die Welt zurückkommen soll. Aber wo bleibt er denn? Bisher hat sich ja noch überhaupt gar nichts geändert. In unserer Welt geht's noch nach wie vor immer gleich zu. Man steht morgens auf, geht zum Arbeiten und schläft wieder und muss essen und trinken. Da hat sich nichts, aber auch gar nichts geändert. Wo sollte man sehen, dass der Herr Jesus zurückkommt? Und da gibt natürlich uns der zweite Petrusbrief auch eine gute Antwort. Im zweiten Petrus sagt Petrus auch in seinem Brief, lesen wir mal 2. Petrus, 3. Kapitel. Dass wir nicht verwundert sind, wenn Menschen eben so reden. Denn im 3. Kapitel von Vers 3 erstmal bis Vers 7 heißt es: Und zuerst dies wisst, also das sollen die Christen wissen, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln und sagen: Wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so vom Anfang der Schöpfung an. Denn denen, die dies behaupten, ist verborgen, also hier wird mit verborgen oft auch gemeint, ist willentlich verschlossen, sie wollen das nicht sehen, dass von jeher Himmel waren und eine Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hat, und zwar durch das Wort Gottes, durch welche die damalige Welt von Wasser überschwemmt unterging. Die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Am Ende der Zeit, heißt es, werden Spötter auftreten und die werden sagen: Ja, bisher hat sich in unserer Welt überhaupt gar nichts geändert. Der Tag geht nach dem anderen und es ist alles immer gleich. Und von den Wundern und von den Dingen, die ihr uns erzählt, gibt es ja gar nichts. Wunder existieren nicht, Phänomene gibt es nicht. Und Gott ist auch kein Gott, der wirklich in unsere Zeit eingreift. Wir haben eine Ordnung, eine kosmische Ordnung, die immer gleich geht. Davon gehen sie aus. Aber Petrus sagt uns, die Christen sollen wissen, dass sowas gesagt werden wird am Ende der Zeit. Und sie dürfen nicht vergessen, eine wesentliche Sache wird hier gesagt. So wie das Wasser bei der Schöpfung entscheidend wichtig war, dass Gott durch das, dass er das Wasser gemacht hat, auch Leben hervorgebracht hat. So ist es aber auch dieses Wasser gewesen, das quasi alles vernichtet hat wieder. Dass quasi durch die Sündflut alles wieder, alles was an Leben auf dieser Welt da war, vernichtet wurde. Da hat Gott schon mal eingegriffen. Erstmal durch das, dass er die Schöpfung gemacht hat, dass das Wasser auch da gewesen ist und dass die Menschen leben konnten und dass er das gleiche Element benutzt hat, um Gericht zu üben. Die Spötter wollen aber von dem nichts wissen. Sie akzeptieren, dass es eine Natur gibt, aber sie respektieren nicht, dass es einen Schöpfer gibt. Von einem Schöpfer wollen sie nichts wissen. Deswegen spricht man ja heute auch von der Evolutionstheorie, weil es ja einen Schöpfer gar nicht geben darf. Und die Sintflut, dass sie stattgefunden hat, die wird einfach ignoriert. Sie wird halt andersweitig erklärt. Aber die Gläubigen sollen sich an das erinnern und festhalten, dass es eben Gott schon eingegriffen hat in unserer Zeit. Und dann lesen wir noch die Verse 8 bis 9. Da heißt es noch weiter: Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass bei dem Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Gott hat bei der Schöpfung, als er die Welt gemacht hat, auch die Zeit erschaffen und Raum und Zeit zusammengefügt. Das wissen wir seit Albert Einstein, die diese These aufgebracht hat, dass die Zeit nicht außerhalb des Geschaffenen liegt, sondern dass Raum und Zeit eins sind und zusammengefügt sind. Aber der Schöpfer steht über dem Geschaffenen. Und wenn der Schöpfer den Raum geschaffen hat und auch in dem Raum die Zeit hineingemacht wurde, dann steht Gott nicht nur über dem Raum, sondern auch über der Zeit. Das heißt, Gott steht als Allgegenwärtiger, als einer, der allgegenwärtig ist, über räumliche Dimensionen, aber auch als derjenige, der ewig ist, der keinen Anfang und kein Ende hat, auch über der Zeit. Also Gott muss sich nicht der Zeit unterordnen und deswegen kann er zu jeder Zeit überall sein. Und auch ein Tag ist, wie wenn 1000 Jahre wären oder 1000 Jahre wie ein Tag. Es gibt da für Gott keine Grenzen. Und das ist etwas, was die Gläubigen auch im Gedächtnis behalten sollen, dass wir das nicht vergessen, dass bei Gott Zeit eigentlich gar keine Rolle spielt. In den Versen lesen wir aber auch was von einem Wunsch und wir wissen ja, dass bald Weihnachten ist und es werden dann auch bald schon die Wunschlisten geschrieben. Aber auch Gott hat einen Wunschzettel. Und in dem Wunsch lesen wir, Gott möchte, dass alle Menschen die Chance haben, dass es gerettet werden. Gott ist langmütig und geduldig und er zieht es hinaus aus dem Grund, weil er nicht will, dass auch nur einer verloren geht, sondern Gott möchte ja, dass der Bruder Max oder dass der Nachbar von der Schwester Anna, dass die alle noch gerettet werden sollen, dass du und du einfach noch dazugenommen werden, dass du erleben sollst, was es bedeutet, im Reich des Herrn zu sein und herausgerettet wirst aus einer Welt, die eigentlich ins Verderben führt und hineingesetzt wirst in eine neue Schöpfung. Und weil Gott so geduldig ist und langmütig ist, zieht er alles hinaus und wir sollen das einfach wissen, was für eine Liebe der hat. Aber Gott weiß auch, dass das ein Angebot ist und dass die Menschen, dass es in ihrer Verantwortung liegt, dieses Angebot für sich anzunehmen. Das ist also kein Vers, wo man die Allversöhnung lehren kann, dass Gott alle Menschen dann irgendwie retten wird, sondern Gott respektiert den Willen des Menschen. Uns wird aber gesagt in Jakobus 5,7, habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Habt nun Geduld. Das Wort Geduld wird hier, ist ein Ausdruck, da wo es darum geht, habt einen großen Atem oder habt einen langen Atem. Und beim Sport wissen wir, es gibt Sportarten, da braucht man kurzen Atem, sondern zum Beispiel beim 100-Meter-Lauf, ja, da brauchst du ganz kurz viel Luft und aber da geht's nur darum, eine kurze Strecke abzulaufen. Aber beim Marathon brauchst du einen langen Atem, um einen Marathon von mehreren Kilometern zu überstehen. Und das ist das, was hier uns gesagt wird, dass die Gläubigen, dass wir einen langen Atem brauchen, dass die Gemeinde in einem Marathonlauf sich befindet. Die Welt, man muss nur in Fußgängerzone gehen, da sieht man das, die Welt hat nie Zeit. Die hat es immer eilig. Die Gemeinde hat Zeit. Die Welt will schnell an Macht und Geld, um eben mit diesem Macht und mit diesem Geld die Welt so zu verändern, wie er oder sie es möchte. Schnell noch in der Jugend ein Haus bauen, schnell noch eine Familie gründen, schnell noch die Freizeit genießen und schnell im Alter eine sichere Existenz aufbauen. Aber man merkt, dass man dann müde wird. Man merkt ganz schnell, wie man gehetzt, unruhig und ständig in Bewegung ist. Und so will auch der Mensch von der heutigen Zeit natürlich schnell nochmal die Welt retten. Ja, wie es auch in einem Lied heißt. Aber das ist dieser Gedanke, dass wir nie zur Ruhe kommen, dass wir ständig irgendwo immer hin und her getrieben werden. Aber das Volk Gottes weiß, dass wir eigentlich Zeit haben, weil wir sollen geduldig ausharren und warten. Christen sollen einen langen Atem haben, weil sie wissen, dass der Herr wiederkommt. Sie wissen, dass ihr Herr eines Tages an der Türe dieser Welt anklopfen wird und auch in diese Welt eintreten wird. Er steht jetzt schon vor der Tür und wartet bis zu diesem Zeitpunkt, wann er kommen wird. Die Welt wartet auf eine bessere Zeit, aber in diesseits. Die Welt will hier, dass es besser wird, dass es meinen Kindern besser geht und die sollen es besser haben wie ich und so weiter und so fort. Aber die Christen, die Kinder Gottes, die erwarten eine neue Welt, ein neues Universum, in der sie es dann wissen, da wird dann Gerechtigkeit wohnen, da werden sie auch physisch zur Ruhe kommen. Denn der Herr wird kommen zur Wiederherstellung aller Dinge. Und das ist ein Auftrag, den ihm der Vater auch gegeben hat, dass wenn er kommt, wird er das auch umsetzen. Da ist natürlich die Frage an jedem Einzelnen von uns, hast du die Geduld, hast du auch dieses Verlangen, sein Kommen in dieser Zeit zu erwarten? Oder hast du Angst, dass du in deinem Leben vielleicht irgendwas verpassen könntest und musst noch schnell dieses und jenes in deinem Leben erleben, weil du Angst hast, das Leben zu verpassen? Christen sollen Menschen sein, die einen langen Atem besitzen, weil sie wissen, das Beste wird noch kommen. Dann kommen wir zum dritten Punkt, die Wiederherstellung aller Dinge. Das ist Gottes Sendungsplan für seinen Sohn, wenn er ihn wieder auf die Welt senden wird. Und das ist schon im Voraus angekündigt worden. Das finden wir schon im Alten Testament. Es geht durch die Propheten hindurch. Gott hat Abraham berufen, aus dem ursprünglichen Land Ur, wo er abgestanden ist, hinauszugehen und in ein Land, das er ihm zeigen wird, ins Land Kanaan. Und da hat er ihn hineingeführt. Und aufgrund von Naturkatastrophen und Hungersnöte, also auch damals hat sich schon das Klima verändert gehabt, mussten die Kinder Israels dieses Land wieder verlassen und sind nach Ägypten gezogen. Und in den Tagen Josefs ging es ihnen gut, aber nach den Tagen Josefs kam eine schlimme Zeit über das Volk. Sie wurden gedemütigt, misshandelt und letztendlich auch versklavt. Sie hatten die Freiheit verloren und jetzt greift Gott ein. Er sendet einen Mann, Mose, um eben dieses Volk in dieser Sklaverei herauszurufen. Mose führt sie heraus aus der Sklaverei in die Freiheit und von der Freiheit dann in das verheißene Land Kanaan und hat quasi wieder alles hergestellt, was total verändert gewesen ist durch diese Umstände. Und wenn Gott seinen Sohn den Auftrag gibt, wieder auf diese Welt zu kommen, dann wird da nicht nur quasi für den Menschen in der Hinsicht alles wiederherstellen, sondern die ganze Erde und das ganze Universum soll wiederhergestellt werden, so wie sich Gott eigentlich ursprünglich gedacht hat. Alle Dinge, heißt es, sollen wiederhergestellt werden. Die Welt, in der wir leben, ist nicht die Welt, so wie sie Gott ursprünglich geschaffen hat. Die Welt war vollkommen. Aber jetzt, wenn wir uns umschauen, sehen wir, dass die Welt krank ist, dass es in der Welt Krüppel gibt, dass es in der Welt Seuchen gibt, Hunger, Katastrophen gibt. Das sind keine paradiesischen Zustände, wie wir das uns manchmal wünschen. Aber wenn der Herr Jesus kommen wird zum zweiten Mal, dann heißt es, werden keine Krankheiten mehr sein, wird kein Schmerz mehr geben, da werden keine Dornen und keine Disteln mehr sein, da werden keine Lahmgeborenen mehr geben, es wird keine Seuchen mehr geben und es wird keine Klimakatastrophe mehr geben. Es wird kein Tod mehr herrschen. Und die Welt fragt natürlich, ja, warum ist es dann so, wie es momentan ist? Und sie sucht ja Antwort auf diese Frage, aber sie findet diese Antwort nirgends. Das kann uns nur das Wort Gottes geben, das kann nur die Botschaft des Evangeliums den Menschen eben geben. Und wir können auch die Ursache sagen, warum es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und da spricht die Bibel eben ganz klar vom Sündenfall. Dass eben als Adam und Eva in die Sünde gefallen sind, dass dadurch auch die ganze Menschheit hinuntergerissen worden ist in das Verderben. Sie verloren ja nicht nur ihre Unschuld, sondern sie verloren auch ihre Heimat und die Leichtigkeit des Lebens. Sie verloren den Frieden mit Gott und den Segen, der mit diesem Frieden auch mit sich gebracht hat und waren von da ab ständig mit Konflikten konfrontiert. Aber es wurde mehr ist noch verloren, als wir jetzt Adam und Eva verloren haben. Wir lesen in Römer 8, da heißt es, von Vers 18 lesen wir mal bis 22, da heißt es, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt, sagt Paulus. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig. Als Adam und Eva gefallen sind und mit ihr die ganze Menschheit, fiel auch das ganze Universum, hat sich das ganze Universum auch zum Negativen entwickelt. Denn es heißt auch, Gott verfluchte den Erdboden, auf dem Adam und Eva lebten. Die Welt ist tatsächlich aus den Fugen. und ist auch einer Nichtigkeit unterworfen worden. Und das wissen wir, das spürt jeder, das weiß man, dass da was nicht in Ordnung ist. Aber Petrus sagt zu den Menschen, die draußen stehen, ihr interessiert euch für den vollkommen geheilten Mann. Den kennt ihr alle. Ihr seht jetzt, wie er hier rumhüpft und wie er Gott lobt und preist. Er war von Geburt aus gelähmt und jetzt springt er und lobpreist Gott. Mit dem ganzen Universum, mit der ganzen Schöpfung wird es genauso geschehen wie mit diesem Mann. Und die Kinder Gottes werden auf dieser Schöpfung genauso Gott loben und preisen und ihm singen, wie es dieser Mann jetzt getan tut, den ihr jetzt seht, den ihr kennt. Der Tod, der durch das Böse in den Menschen gekommen ist und durch die Rebellion, die wir gegen Gott aufbegehrt haben, ist natürlich der Mensch in eine Gefangenschaft geraten, aus der er von sich selber aus nicht raus konnte und in einer Nichtigkeit unterworfen worden, dass du dich manchmal fragst, wieso stehe ich jeden Morgen wieder auf, arbeite und gehe wieder abends ins Bett? Das macht alles keinen Sinn in deinem Leben. Die Feinde des Menschen werden aber zerstört werden. Das Nichtige, das Unsinnige wird Gott wegtun und wird wieder alles herstellen. Er wird dir in deinem Leben wieder einen Sinn geben. Er wird dir wieder etwas geben, worauf du dich jeden Tag wieder neu freuen kannst und wo es sich lohnt, wofür man lebt. Und er wird das ganze Universum um dich herum so gestalten, dass alles, auch die Schöpfung vor Gott lobt und ihn preist. Dass jeder einzelne Blatt auf dem Baum eigentlich Gott Ehre gibt und sich über das erfreuen darf. Dann wird Gott auch alle Tränen von den Augen abwischen. Es wird kein Tod und auch keine Finsternis mehr geben, kein Geschrei. Es wird nur noch vollkommene Herrlichkeit geben und jeder wird vollkommen gesund sein. Und bei den Menschen, der lahm geboren gewesen ist, der jetzt hat wieder laufen kann und Gott loben kann, kann man das sehen. Das ist ein Probeexemplar dessen, was mal in Zukunft geschehen wird. Und die Menschen konnten das betrachten. Und das ist uns auch zum Zeugnis und zur Hoffnung gegeben. Ewige Herrschaft. Vom Herrn schafft ewigen Frieden und ewige Herrlichkeit, in der alles wieder aufblühen wird. Die Frage an uns ist natürlich, erwarten wir, dass der Herr Jesus kommt und alle Dinge wiederherstellt? Bist du bereit? Bereit dafür, dass Gott in die Geschichte der Menschen eingreifen wird? Bist du bereit dafür, dass dieses große Ereignis natürlich verheerende Auswirkungen haben wird für diese Welt, in der wir jetzt noch leben? Der Sohn Gottes wird in seiner Gerechtigkeit kommen und wird die ganze Welt richten. Und die Welt wird vergehen, in Feuer aufgehen. Sind wir uns dessen bereit, bewusst und sind wir bereit für das? Das wird kommen. Das ist etwas, was uns zugesagt wird. Und bist du bereit für die Zukunft, für die neue Schöpfung, die Gott uns verheißen hat? Dass eine neue Schöpfung kommen wird. Aber das ist eben eine Hoffnung, auf die wir hinleben sollen, dass Gott uns das jetzt zusichert. Im Namen vom Herrn Jesus wird es kommen. Er wird gesendet werden, damit die Schöpfung neu gemacht wird. Aber wir müssen darauf vertrauen. Und Petrus sagt, tu Buße und glaube an den Gekreuzigten, an den Auferstandenen, zum Himmel aufgestiegen und von dort aus regierender Sohn Gottes. Aber er wird wiederkommen und wird einen neuen Himmel und eine neue Erde machen, in der Gerechtigkeit wohnen wird, in der Gott unter uns sein wird, sichtbar. Gott wird über alle Feinde triumphieren. Und Christus wird kommen, um alle Dinge wieder ins rechte Lot zu rücken, um alles wieder herzustellen. Und wir können die Welt nicht retten. Wir können ja nicht mal uns selber retten, wenn wir in einer schwierigen Situation sind. Niemand kann den Tod überwinden von uns. Aber das Einzige, wofür wir wirklich sorgen müssen, ist, vom ganzen Herzen dem Wort Gottes zu vertrauen und bei Christus zu sein, bei unserem Herrn. Unser Herz sollte ein Verlangen nach diesem Erretter haben, der ja auch uns ins Herz hineingegeben wird. In Johannes 14 heißt es, Johannes 14, Vers 1, bis 3, euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte zu bereiten, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Damit auch ihr seid, wo ich bin. Das ist der Herzenswunsch, die Wunschliste vom Herrn Jesus, dass wir da sein sollen, wo er ist. Das ist der Herzenswunsch auch seiner Gemeinde, damit die Gemeinde da sein soll, wo er ist. Das ist auch der Herzenswunsch des ganzen Universums. Dass das ganze Universum das erleben darf, dass der Herr Jesus wiederkommen wird und auch seine Gemeinde offenbart wird mit ihm. Und egal, ob du dich als Pferd oder als Esel in dieser Welt fühlst, das sollte auch dein Herzenswunsch sein, dass du da bist, wo der Retter der Welt ist. Ich möchte mit uns noch beten. Allmächtiger und ewiger Gott, danke, dass du dich nie änderst und immer vertrauenswürdig bist. Danke, dass du mir Hilfe gibst, mich heute auch auf deine Liebe und auf deine Treue auch hinweist, dass wir wissen dürfen, dass du eine große Liebe hast und dass du ein treuer Gott bist, der ja auch das tun wird, was du uns in deinem Wort auch versprichst, dass du wiederkommen wirst und alle Dinge wiederherstellen wirst. Hab Dank dafür. Du bist größer als alle Stürme unseres Lebens, größer als unsere Ängste, größer als all unser Mangel, den wir haben. Und wir wollen unsere Ängste heute auch in deine Hände legen und in deiner unwandelbaren Liebe auch zur Ruhe kommen. Und wollen dich bitten, dass unser Glaube gefestigt wird, dass wir wirklich auch diesen langen Atem haben, um dich zu erwarten, wenn du dann einst kommen wirst und alles wieder so machen wirst, wie es du ursprünglich gemeint hast und dass alles sehr gut wird. Hab Dank dafür, dass du uns rufst und dass wir im Glauben zu dir treten dürfen und dass wir wirklich wissen dürfen, dass du ein Gott bist, der ein großes und ein weites Herz hat und der nicht will, dass ein Einzelner verloren geht, sondern dass jeder errettet wird und wir uns auch wissen dürfen, dass du Wohnung für uns bereithältst und eine Wohnung, in der wir mit dir zusammen unsere Zukunft auch gestalten dürfen. Amen.